Gut, Damen und Herren, darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Darf mich zunächst einmal für einen Fauxpas entschuldigen aus der letzten Stunde. Ich muss mich korrigieren. Ich habe Ihnen da keinen Blödsinn verkauft. Eine Frau Kollegin Sanko oder Saiko hat mich dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei dem von mir als Parsifal-Akkord betitelten Akkord eben nicht um einen um den handelt, sondern um den Tristan-Akkord, selbstverständlich. Also das ist sozusagen ein aus der Sicht der klassischen Musikwissenschaft oder Musikhistorie ein recht gravierender Fauxpas. Aber wem Frank Zappa näher ist als Wagner, der sollte sich auch nicht auf solche spontanen Anmerkungen einlassen. Also ich bitte um Entschuldigung, der Akkord, den ich gemeint habe, heißt Tristan-Akkord und ist als solcher, als was weiß ich, Ende der klassischen Musikharmonielehre in die Geschichte eingegangen. Gut, aber es ging ja jetzt auch nicht um sozusagen die Details der europäischen Musikgeschichte, sondern es ging um etwas, was wir beiden unseren Autoren irgendwie oder der Philosophie beider unserer Autoren irgendwie zugrunde legen können, nämlich um eine ganz spezifische Einstellung zu dem, was in der klassischen Philosophie als Ontologie bezeichnet wurde, in der Theorierichtung, in der ich unterwegs bin und in der auch Luhmann beschäftigt war, spricht man diesbezüglich von einer Ablöse einer ontogenetischen, von einer Ablöse einer ontologischen Erkenntnistheorie hin durch eine ontogenetische Erkenntnistheorie. Also es geht nicht mehr um Ontologie, es geht nicht mehr um das Sein selbst, sondern es geht um die Ontogenese, um die Entstehung dessen, was wir als Sein wahrnehmen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt bei dieser Geschichte. Und in dem Zusammenhang soll es heute auch um einen Kernbegriff aus der Luhmannschen Theorie gehen, der allgemein als ein bisschen schwierig betrachtet wird und diesbezüglich auch sehr viele Diskussionen ausgelöst hat und bis zum heutigen Tag auslöst und der auch immer wieder falsch verstanden wird oder schlecht verstanden wird und den ich heute versuchen werde, wieder so anschaulich wie möglich irgendwie näher zu bringen. Es geht um den Begriff der Autopoiesis. Autopoiesis.
Ich schreibe es vielleicht auf.
Sowas wie Selbstmachen. Es geht um Zusammenhänge, die das, woraus sie bestehen, selbst machen, selbst produzieren. Naja, kann man sich schon vorstellen, dass da einiges an, sagen wir mal, Verständnisschwierigkeiten, zumindest aus Sicht der klassischen Philosophie-Tradition, damit verbunden ist. Ist sowas möglich, dass sich etwas selbst macht? Ist so etwas vorstellbar, dass sich sozusagen die Elemente, aus denen es besteht und die Beziehungen, aus denen es besteht, beständig in actu selbst produziert? Um Ihnen die damit verbundene Erkenntnistheorie, zu der ich gerne vorweg Sudoku-Erkenntnistheorie sage, ein bisschen näher zu bringen, möchte ich auf das Beispiel zurückkommen, das ich das letzte Mal kurz in den Raum gestellt habe, nämlich dieses auch sehr unphilosophisch scheinende Beispiel der PageRanks, also desjenigen Algorithmus, den zum Beispiel die Google-Suchmaschine verwendet, um eben Suchanfragen zu behandeln, die sie im Internet stellen. Vielleicht kurz noch zu dem Begriff Sudoku-Erkenntnistheorie. Ist jemand unter Ihnen ein passionierter Sudoku-Spieler oder Löser? Oder gibt es, also ich denke, doch, es gibt einen Kollegen, sehr gut, der wird mir dann bei der entsprechenden Auflösung dieser Geschichte zu Hand gehen, weil ich bin sozusagen ein Beobachter dieses Phänomens, aber nicht wirklich ein passionierter Spieler oder Rätsellöser. Mit diesem, etwas respektlosen Umgang mit Dingen, die in der klassischen Philosophie als sehr seriös betrachtet werden, ist natürlich jetzt eine gewisse Strategie verbunden, nämlich die Strategie, Komplexität zu reduzieren. Auch schwierige Begriffe können, wenn man sich ihnen ein bisschen respektlos nähert, unter Umständen einen Teil ihrer Schwierigkeit verlieren. Und insofern fasse ich das als eine gewissermaßen legitime Strategie auf. Es ist, sozusagen der Versuch, etwas, was in der Tradition für viele Diskussionen sorgt, in unsere gegenwärtige Lebenserfahrung zu ziehen und es im Rahmen dieser Lebenserfahrung zu beleuchten, was jetzt nicht nur, sagen wir mal, strategischen Hintergrund hat, sondern was auch den Hintergrund hat, dass wir, und das ist sozusagen eine der Kernaufmerksamkeiten von Niklas Luhmann, dass wir in unserer modernen Welt gleichsam auf Schritt und Tritt mit Bedingungen konfrontiert werden, die eben für eine grundsätzlich anders ansetzende Erkenntnistheorie sprechen. Das heißt, sozusagen die Entscheidung für diese Art von Erkenntnistheorie, die ich jetzt im Folgenden dann gleich beleuchten werde, ist keine beliebige, ist keine, die man sich jetzt, durch Abwägen philosophischer Konzepte irgendwann mal zurechtlegt, und man könnte genauso gut auch, dem klassischen Realismus anhängen oder irgendeiner sonstigen philosophischen Debatte, sondern das ist aus Sicht Luhmanns sozusagen ein Gebot der Stunde. Das ist vom sozialen oder vom alltäglichen Kontext, in dem wir leben, in einer gewissen Weise nahegelegt. Und dieser Hinweis auf die Sudokus, die eben in unserer Zeit sehr, populär sind und auf Schritt und Tritt gespielt werden oder gelöst werden, weist eben auch darauf hin, dass wir in unserer Lebenswelt, in unserer täglichen Erfahrung mit sehr vielen Bezügen konfrontiert werden, die eher dafür sprechen, diese Art von Erkenntnistheorie ins Auge zu fassen. Okay, worum geht es überhaupt? Sie erinnern sich an diese Page-Ranking-Geschichte aus der letzten Stunde. Ich möchte es nochmal kurz dokumentieren. Die beiden Google-Gründer haben, ich glaube, 1998 ihre Dissertation geschrieben. Irgendwo Schelz. Ihre Dissertation geschrieben und in dieser Dissertation eine Überlegung aufgegriffen, die schon zeitlang auch durch verschiedene Forschungsprojekte gegeistert ist, aber noch nicht in der Art und Weise umgesetzt wurde. Sie haben einfach Verweise untersucht, die in dann mit der Zeit komplex werdenden Netzwerken bestehen und in diesen Netzwerken für gewisse Strukturen sorgen, unter Umständen für, aus einer bestimmten Beobachterperspektive, für die Wahrnehmung der Relevanz spezifischer Seiten bzw. der weniger großen Wichtigkeit anderer Seiten. Ne? Und das war sozusagen mit dem Aufkommen des Internets eine Killer-Idee in dem Sinne, weil sie genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort daraus dann eben diese Suchmaschine gebaut haben, die in kürzester Zeit natürlich entsprechenden Zuspruch gefunden hat. Es geht um eine Möglichkeit im Internet, Seiten im Hinblick auf ihre Relevanz zu gewichten. Ja, das heißt, sie stellen eine Suchanfrage und bekommen als Antwort eine Liste von Angeboten, die ihrer Suchanfrage entsprechen, und diese Angebote sind gewichtet, sind in einer Reihenfolge angeboten. Das heißt, es gibt als ersten Eintrag die demnach wichtigste Internetseite und es gibt darunter nachfolgend in einer bestimmten Reihenfolge eben weniger wichtige Internetseiten. Und Sie können sich vorstellen, dass heute natürlich auch im Hinblick auf die ökonomische Umsetzbarkeit dieser Idee viel damit verbunden ist, also viel Wirtschaftsinteresse damit verbunden ist. Ne? Das ist genau der Grund, warum diese Sache auch so heiß umstritten ist aktuell. Ne? Aber das ist nicht wirklich unser Thema, es geht eher darum, wie wird das gemacht, wie werden diese Relevanzen von Internetseiten festgestellt, und ich habe es bereits angedeutet, es geht um eine Verweisstruktur. Es geht darum, dass diese Internetseiten ihre Relevanz erben, und zwar von anderen Seiten, die auf sie verweisen. Ja? Im Detail schaut es so aus, dass Sie irgendeine Seite haben. Und diese Seite hat, das heißt, eine Seite, auf die Sie verfolgen. Also es gibt Outgoing Links und Incoming Links. Also es gibt auf jeder Seite Hyperlinks, das sind die Outgoing Links. Also es gibt sozusagen Links, die auf andere Seiten verweisen. Und es gibt eben andere Seiten, die auf diese Seite ihrerseits mit Hyperlinks verweisen. Ja? Also es gibt sozusagen hier auf dieser Seite Incoming Links und es gibt Outgoing Links. Ja? Die Relevanz einer Seite bestimmt sich hauptsächlich durch diese Incoming Links, das heißt durch die Links, die von anderen Seiten auf diese Seite verweisen. Ja? Das heißt, wenn Sie eine Seite haben, die von vielen anderen Seiten verlinkt wird, also die gleichsam referenziert wird durch andere Seiten, dann ist Ihre Seite bei einer entsprechenden Suchanfrage, muss natürlich der Suchbegriff auch darauf enthalten sein, höher gewertet als eine Seite, die entsprechend weniger Indigrees aufweist, also Incoming Links aufweist. Ja? Es hängt jetzt noch, aber das braucht uns im Detail jetzt nicht zu interessieren, es hängt auch noch davon ab, wie viele andere Seiten diese Seite hier referenziert, also wenn sozusagen diese Seite nur einen Hyperlink aufweist und nur einmal auf diese Seite verweist, dann ist das besonders gewichtig. Wenn sie ihr Gewicht aufteilt, auf verschiedene andere Seiten verteilt, dann ist das Gewicht entsprechend geringer. Aber das braucht uns nicht interessieren. Sie können das nachlesen. Wie gesagt, das ist im Internet veröffentlicht. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Es gibt dann darüber hinaus auch einen sogenannten Damping Factor, also einen Dämpfungsfaktor, der so etwas wie einen Random Walk, also einen zufälligen Spaziergang eines Internet-Surfers simuliert, der mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten auf weitere Seiten trifft. Und diese Wahrscheinlichkeiten bestimmen im Prinzip diesen PageRank. Braucht uns im Prinzip jetzt nicht alles interessieren. Was uns allerdings interessiert, ist der Umstand, dass jede dieser Seiten ihre eigene Relevanz nur erbt. Es gibt keine ursprüngliche Relevanz, es gibt keine Anfangsseite, es gibt keine erste Seite, die per se Relevanz hat. Es gibt nur Seiten, die Relevanzen vererben und ihrerseits die Relevanz, die sie haben, an andere Seiten weiter vererben. Ja? Naja, und wie das bei einem Netzwerk hier, einem sehr schematischen, sehr kleinen Netzwerk der Fall ist, wie man sich gleich vorstellen kann, vererben sich diese Relevanzen zirkulär. Ja? Nicht nur über in dem Fall zwei Ecken, sondern unter Umständen über sehr viele Ecken, aber sie vererben sich zirkulär. Ja? Das heißt, wie stellen Sie, und jetzt sind wir bei dieser Sudoku-Geschichte, Sudoku-Löser-Wissen, wie diese Sache passiert, wie stellen Sie die Relevanz einer solchen Vernetzungsstruktur fest? Sie haben keine Anfangsseite, Sie haben keine Referenz, die als solche absolut gilt. Wir haben das entsprechende Fachwort hier des Öfteren bereits besprochen. Es spielt auch in der Theorie von Derrida eine sehr große Rolle. Wie würden Sie vorgehen? Ja?
Iterativ.
Ganz richtig. Das ist der entscheidende Punkt. Ne? Wie machen Sudoku-Löser? Wie kommen die auf ihre Lösungen? Sie wissen, auch beim Sudoku hängt sozusagen der Eintrag, den Sie suchen, in einer bestimmten Zelle von den verschiedenen Verweisen ab. Und ein, sagen wir, interessant gestaltetes Sudoku lässt natürlich mehrere Eintragsmöglichkeiten. Zunächst einmal, wenn man nur eine Zeile, in der alle Zahlen eben vorkommen sollen, wenn man nur eine Zeile betrachtet, lässt mehrere Eintragsmöglichkeiten zu. Aber wenn Sie die entsprechenden Zeilen und Spalten, vielleicht sogar Diagonalen, miteinander konfrontieren, wenn Sie eine Verweisstruktur herstellen, dann bekommen Sie mit der Zeit sozusagen nur mehr eine einzige Lösungsmöglichkeit. Allerdings eben, wie geschieht das, durch, wo war der Kollege zu ganz, ne?
Durch Ausschließen.
Ganz richtig. Und ausschließen heißt nichts anderes, als dass Sie zunächst einmal eine Zufallswahl treffen. Sie probieren irgendwas aus. Sie probieren was aus und schauen, ob es passt oder nicht. Das, was Sie ausprobiert haben und nicht und gerade für nicht passend befinden, fällt weg und Sie wählen eine weitere Zahl aus. Ja? Auch die finden Sie unter Umständen für nicht passend und Sie wählen eine dritte Zahl aus. Beim Sudoku sind es in der Regel nicht sonderlich viele Zahlen, also man ist da schnell durch mit den Iterationen. Bei solchen Dingen kann es länger dauern. Und das funktioniert auch genau so. Ich meine, bitte, mittlerweile funktioniert oder läuft dieser Algorithmus natürlich bereits seit über 10 Jahren und es bestehen eine Vielzahl von Referenzwerten in der Datenbank von Google, auf die jederzeit zurückgegriffen werden kann. Deswegen geht es sehr schnell. Aber ursprünglich, und das können Sie eben in diesem berühmten Aufsatz nachlesen, ging es um eine Zufallskonstellation, die als Anfang gewählt wurde. Das heißt, völlig zufällig werden irgendwelche Relevanzwerte hier bestimmt und iterativ geschaut, welche davon nicht passen und dann jeweils, und dabei geht es dann um sehr kleine Verbesserungen oder Verschlechterungen, angepasst. So lange, bis sich diese Struktur halbwegs als schlüssig erweist. Das heißt, Sie beginnen mit einer Zufallsauswahl und handeln sich iterativ in Richtung einer Lösung vor. Also Mathematiker kennen das natürlich zur Genüge, die Möglichkeit, auch wenn sie was an Differentiale annähern und ähnliches, haben sie ähnliche Verfahren. Interessant ist, und das ist sozusagen das Um und Auf dann auch für unsere Erkenntnistheorie, dass man mittlerweile weiß, dass auch das menschliche Gehirn genau in der Art und Weise funktioniert. Neugeborene werden in großen Teilen, sind in großen Teilen ihres Gehirns mit Zufallswerten ausgestattet. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von biologischen Vorgaben, wo es nicht relevant wäre, da erst sozusagen einen Anpassungsprozess durchzuführen. Aber im Hinblick auf, Sprachenlernen und ähnliches, bestehen eine ganze Reihe von Zufallsvorgaben, die erst mit der Zeit iterativ, eben indem sie mit gewissen Umweltreizen beschickt werden, angepasst werden. Ja? Also die sozusagen iterativ durch viele Trial and Error Versuche sich dann eben erst einer gewissen Lösung annähern. Und diese Lösungen können unterschiedlich ausschauen, das ist ganz wichtig. Ja? Also Sie wissen, dass wir in der Lage sind, als Neugeborene Deutsch, Englisch, Chinesisch und was auch immer sonstige Sprachen zu lernen. Also es ist sozusagen keine eindeutige Lösung vorgegeben, sondern es können sich unterschiedliche Zustände als gerade passend, abhängig dann natürlich von den Umweltreizen, herausbilden. Das heißt, worauf ich hinaus will, wir haben es mit einer Erkenntnistheorie zu tun, die nicht auf irgendeinem Absolutum, auf einem ursprünglichen, auf einem unbewegten Beweger, einer ursächlichen Ursache oder ähnlichem ansetzt, sondern wir haben es mit einer Erkenntnistheorie zu tun, die grundsätzlich auf solchen Verweisstrukturen aufbaut, die ihrerseits eben erst in actu, im Stattfinden, Lösungen generieren. Lösungen, die dann unter Umständen eben passen oder nicht passen. Oder besser passen und weniger gut passen. Wenn Sie sich zum Beispiel Niklas Luhmanns Bücher ansehen, die sind genau in dieser Art und Weise geschrieben. Da beginnt sozusagen nicht, oder da wird nicht ein Punkt Alpha gesetzt und auf einen Punkt Omega hingearbeitet, sondern da wird gleichsam ich würde nicht sagen völlig beliebiger, aber doch ein relativ zufälliger Aspekt in den Raum gestellt und die restliche Struktur des Buches oder der ganzen Argumentationsweise in Verweisungen
in Linz, in Hyperlinz, wenn Sie so wollen, auf dieses,
auf diesen ersten Aspekt rückbezogen. Und dieser erste Aspekt gewinnt seinerseits erst seine Gestalt überhaupt dadurch, dass auf ihn beständig wieder verwiesen wird. Also diese Bücher sind nicht im klassischen Sinn linear zu lesen von A bis Z. Ich meine, natürlich kann man sie sozusagen von der ersten Seite bis zur letzten lesen, und das ist ja auch der Sinn der Sache, und in der Hinsicht sind sie auch geschrieben. Nicht? Also auch irgendwann muss irgendwo anfangen und irgendwo aufhören, ist klar. Aber im Grunde ist sozusagen die Zugangsweise eher eine, die dieser Verweisstruktur entspricht und nicht der klassischen Linearität.
Bitte. Diese Verweisstruktur ist jedoch nicht linear. Wenn ich mit Google eine Vereinbarung habe und will, dass der Suchbegriff X auf meiner Homepage führt, dann teile ich mir Google gratis mit jedem Monat, wie ich will, bei welchem Knoten der Verweis nach links oder nach rechts oder nach einer Mitte gegangen ist. Und damit kriege ich ein Feedback, dass ich diesen Knoten ändern soll, damit man besser zu meiner Homepage kommt. Das heißt, dieses Instrument, das jetzt Fairchild dargestellt wurde, kann heute natürlich durch die Iteration strukturierend benutzt werden.
Bitte.
Instrumental benutzt werden.
Sie haben absolut recht. Es geht nicht um die tatsächlich bei Google angewandte Suchfunktion, sondern es geht um die dahinter steckende Erkenntnistheorie. Ne? Also ist ganz klar, und das habe ich ja erwähnt, dass diese Sache wirtschaftlich sehr einträglich ist und deswegen heiß umstritten und auch mit unzähligsten mittlerweile Strategien und Tricks unterwandert wird. Ich weiß nicht, können Sie sich erinnern, vor ein paar Jahren gab es diese berühmte Diskussion um dieses, wie wurde es genannt, Page-Ranking-Farming. Also da wurde bekannt, dass große Konzerne wie BMW im Internet fiktive Seiten unterhalten, die nichts anderes tun, als auf ihre Seite, auf ihre eigene Seite zu verlinken und den eigenen Page-Ranking in die Höhe zu drücken. Ja? Mittlerweile gibt es eine Unzahl von Strategien, oder ich weiß nicht, zu meiner Zeit, als wir die Mitte der 90er die ersten Homepages gebastelt haben, hat es genügt, dass man einfach mit weißer Schrift auf weißer Seite die entsprechenden Suchbegriffe recht oft wiederholt hat. Ja? Also was ich, wenn Sie unter Erkenntnistheorie gefunden werden wollten, dann haben Sie 100-mal auf dieser Seite im Hintergrund, ohne dass es der Leser sieht, in weißer Schrift auf weißem Hintergrund Erkenntnistheorie geschrieben, und das hat genügt, dass dieser Page-Ranking-Algorithmus beeinflusst wurde. Ne? So einfach ist es mittlerweile nicht mehr. Es gibt eine ganze Reihe von wesentlich ausgetüftelteren Strategien, und Sie können diesbezüglich auch mittlerweile Unternehmen anstellen, die dafür sorgen, dass Ihre eigene Page entsprechend hoch gerankt wird, also die mit verschiedenen Tricks auf das hinarbeiten. Aber um das geht es ja nicht. Ne? Das ist sozusagen das, was im Alltag tatsächlich passiert. Es geht vielmehr um eine, sagen wir mal, Weltsicht, die nicht mehr an einer festgehaltenen Entität, ein für alle Mal ontologisch festgehaltenen Entität ansetzt und von da aus gleichsam im Sinne eines umgekehrten Reduktionismus eine Argumentationskette entwickelt, sondern es geht eben um eine solche Verweisstruktur, in der nichts fix ist, wenn Sie das so ausdrücken wollen, in der alles nur deswegen etwas ist, weil etwas anderes etwas ist. Also in dem alles zu dem wird, als was es erscheint, aufgrund der Einwirkungen von jeweils anderen Bedingungen. Wenn Sie unsere Gesellschaft oder unsere soziale Stellung, unsere Identität als solche diesbezüglich betrachten, dürfte klar sein, dass heute in der modernen Verhaltensforschung, in der modernen Soziologie davon ausgegangen wird, dass wir deswegen ganz spezifische Identitäten sind, weil wir von unseren sozialen Umgebungen dazu gemacht werden. Und nicht per se schon von vornherein eine solche Identität darstellen, von der aus gleichsam ein für alle Mal ausgegangen werden könnte. Das heißt, in all dem, was ich hier darstelle, werde ich von Ihnen, von meiner sonstigen Umgebung, von den Institutionen, Organisationen, in denen ich unterwegs bin, erst gemacht. Ich bin ein Faktum im klassischen Sinn des Wortes. Faktum ist das Partizip Perfekt von machen. Also ich bin ein Faktum, ein Gemachtes. Ist das um und auf dieser ganzen Geschichte. Ja.
Und diesbezüglich auch die Betonung, auf die, ich glaube, ich habe das schon erwähnt im Zusammenhang, die Betonung dieser Theorieanlage, also der Theorie Niklas Luhmanns, auf den Umstand Summus ergo cogito, nicht cogito ergo sum. Summus ergo cogito, wir sind, also denke ich. Ja. Und nicht ich bin zuerst.
Du wolltest was sagen.
Das Worin des sich Verweisenden verstehen als Woraufhin des Begegnenlassens von Seiten im Modus der Bewandtnis ist das Phänomen der Welt. 1926, Martin Heidegger. Das Worin des sich Verweisenden verstehen als Woraufhin des Begegnenlassens von Seiten im Modus der Bewandtnis ist das Phänomen von 1926.
Ja, trifft es ganz genau. Ne?
Ja, ich wollte Ihnen da eben, damit man,
es ist ganz interessant, ich muss mal jetzt schauen, ich weiß nicht, hast du vielleicht noch zwei Worte zu sagen?
Ich muss noch zwei, drei Worte. Also ich habe das zitiert, um einfach auch zu zeigen, dass natürlich, also ich folge bei fast allem, was du gesagt hast, gerade was Derrida, den Bezug zu Derridas Iterationsprinzip bedeutet. Also genau in diesem Sinne, das ist natürlich, wo Derrida in der Grammatologie in den 60er Jahren versucht hat, Sprache und Semiotik von solchen Referenzsystemen her zu denken, als reine Iterationsprodukte und von dem, also dass sich genau wie du gesagt hast, dass sich Identitäten und Stabilisierungen erst aus dem Zusammenhang solcher Verweisungssysteme ergibt, wobei es überhaupt keinen einzigen Begriff mehr geben kann, der in irgendeiner Art privilegiert sein kann innerhalb dieses ganzen Systems. Seien das klassische Begriffe wie Sein in der Philosophie, seien das klassische Begriffe wie Gott, sei das ein klassischer Begriff wie Ding an sich. All diese Begriffe werden dekonstruiert, insofern die keinen privilegierten Ort innerhalb dieser Verweisungssysteme mehr haben. Kritisch will ich dazu hinzufügen, und darum habe ich Heidegger seinerzeit 1926 erwähnt, dass, wenn du am Anfang gesagt hast, das Ganze beginnt mit einer Ontologiekritik, dann würde ich hinzufügen, dem stimme ich natürlich völlig zu, nur die großen Ontologen des 20. Jahrhunderts waren die größten Ontologiekritiker. Also das heißt, es verhält sich nicht so leicht, der Mann, der schlechthin für Ontologie oder für eine Art Wiedererinnerung an die Notwendigkeit einer Ontologie steht, nämlich Martin Heidegger, hat genau solche Strukturen der Iteration und Referenz kritisiert. Das heißt, es wäre für mich wichtig, auch in einer bestimmten Rettung für die klassische Philosophie, dass eine ganz bestimmte Art von Ontologie, die sowohl Heidegger als auch Derrida Metaphysik der Präsenz genannt haben als Schlagwort, diese Ontologie einer Präsenz ist es, die kritisiert wird. Ich weise aber darauf hin, dass zum Beispiel Leute wie Alice Pechregel, eine Philosophin, die hier in Wien war und jetzt Professorin in Klagenfurt ist, dass die eine stark politisch gender-links orientierte Philosophie hat, gerade zum Beispiel den Begriff der Ontologie, der ontologischen Metapher etc. wieder hineinnimmt, aus Gründen, die man lange besprechen müsste, warum diese Deontologisierung die falsch verstandene Deontologisierung auch ganz gefährliche Seiten in sich hat, gerade in Bezug auf politische Sphären. Also das heißt, ich möchte eigentlich nur hinzufügen, dieser erste Hinweis von dir, Ontologiekritik ja, aber immer als Zusatz, welche Ontologie wird hier kritisiert, wenn die Ontologie der Metaphysik der Präsenz. Und wie würde, und das würde ich sogar forcieren, eine Ontologie, ich bezeichne meine Philosophie selber als Ontologie, allerdings wie müsste eine Ontologie ausschauen, die nicht mehr in dem, von der Metaphysik der Präsenz her denkt. Und in diese Richtung gehen sowohl Derrida als auch zum Beispiel Heidegger. Die Frage ist nicht das Wegwerfen der Ontologie, sondern die Frage, welche Geschichte der Ontologie es in der Geschichte der abendländischen Philosophie zu kritisieren gibt und warum.
Also das würde ich nochmal.
Weißt du zufällig, wo dein Projekt entstanden?
Also der. Ja, ich habe normalerweise funktioniert, weil du musst roten Knopf haben und viel. Vielleicht, dass du jetzt erst, wenn der.
Ja.
Also noch einmal hochfährst.
Das also, ich kann das dann runterfallen.
Nein, nein, ich ob du denn das Programm nochmal machst. Es ist ein mysteriöser Apparat, weil ich verwende ihn am Dienstag immer. In meiner Innenstadt, da funktioniert er immer. Aha.
Ja, du willst es nicht. Gut.
Das ist der Klang. Ich verwende Nummer 4, aber 6 ist dieser
ausgeschaltet. Okay. Gut, schauen Sie jetzt bei Ihnen hin, aber es ist jetzt noch nicht ganz im Zentrum unseres Themas oder unseres Gesprächs aktuell. Vielleicht zunächst zu dem, was du gesagt hast. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil das muss man dazu sagen. Jetzt, Luhmann war selbstverständlich nicht primär Philosoph und er hatte diesbezüglich jetzt auch keine ontologiekritischen Anliegen. Es ging ihm nicht darum, die klassische Philosophie auszuhebeln und er hat auch immer wieder in seinen Verweisen, die er dann doch gegenüber der klassischen Philosophie angebracht hat, darauf hingewiesen, dass gewisse Diskussionen, naja, an dem vorbeigehen oder ihn nicht, sagen wir mal, primär interessieren. Das muss man jetzt dazu sagen. Also ich bin jetzt sicher, ob er diesbezüglich jetzt wirklich eine Kritik üben wollte, aber er wollte sozusagen, er war an einer Erkenntnistheorie interessiert, die in dem Sinne stimmig mit den sozialen Gegebenheiten scheint. Ja? Und das war sozusagen das Um und Auf der Geschichte, dass wir, oder das ist das Um und Auf seines Hinweises, dass wir in der Moderne mit einer Vielzahl von Bezügen konfrontiert werden, aus denen heraus sich eher eben die Aufmerksamkeit für eine solche Verweisstruktur ergibt, als die Aufmerksamkeit für irgendwelche ursächlichen Ursachen oder unbewegten Beweger oder ähnliches. Ne? Also die These, die seinem Denken zugrunde liegt, lautet vielmehr, dass diese Art der Erkenntnistheorie in der Moderne eine gewisse Stimmigkeit erlangt. Nicht? Und wenn Sie sich anschauen, mit welcher, deswegen habe ich diese beiden Beispiele so ein bisschen alltagssprachlich ins Spiel gebracht, ne? Wenn Sie sich anschauen, mit welchen Selbstverständlichkeiten heute eben so Dinge wie PageRank-Algorithmus unseren Alltag bestimmen oder auch Sudokus unseren Alltag bestimmen und auch solche Dinge unseren Alltag bestimmen, ne? Dann ist das Argument vielleicht durchaus naheliegend, nicht? Dass man da in dieser Hinsicht eine andere Erkenntnistheorie vorschlagen könnte. Ne? Okay. Jetzt habe ich das schon aufgespannt und der Arno ist auch schon bereits in Position gegangen. Ich erkläre es vielleicht doch zuerst. Nein, kein Problem. Ich wollte nur zuerst was anderes ansprechen. Es geht bei dieser Erkenntnistheorie um Zusammenwirkungen. Es geht sozusagen um den Versuch, tatsächlich auch diese Verweisstrukturen zu denken. Und das Um und Auf dieser Geschichte ist natürlich, dass wie auch Arno eben im Hinblick auf Heidegger und also auch bei Derrida und bei vielen anderen zu finden ist, wie er auch noch hingewiesen hat, dass dieser Versuch natürlich auch schon von anderen Denkern vorgeschlagen wurde und dass das jetzt nicht unbedingt die neueste Geschichte ist. Vor allem liegt dem Versuch die Problematik zugrunde, dass wenn wir das verbal beschreiben, natürlich wieder nur Worte verwenden und diesbezüglich eigentlich wieder in diese Schriftkultur rekurrieren, in der sich eben eigentlich sowas wie das Festhalten
von spezifischen Bezügen, also von Ursachen oder Wirkungen und Ähnlichem, nahelegen.
Ganz einfach, weil die Schrift oder vielleicht vor der Schrift auch noch die Sprache, aber insbesondere dann die Schrift, diesbezüglich einen gewissen, sagen wir mal, Bias hat. Ja, Sie können natürlich auch in der Schrift die Konstellationen der verwendeten Begriffe betrachten, wie das dann insbesondere bei Adorno, den du letztens erwähnt hast, thematisch wird, nicht? Also wo es sozusagen wirklich um den Versuch geht, mit den Begriffen über die Begriffe hinauszukommen, ja? Also wo es gleichsam sozusagen dieses beengende Korsett der Begrifflichkeit zu überwinden gilt. Aber letztendlich haben Sie, auch wenn Sie Ihre Begrifflichkeit entsprechend zuspitzen und wenn Sie noch so, neue Begriffe oder in Ihrer Differenz vielleicht irritierende Begriffe verwenden, Sie haben trotzdem immer nur Begrifflichkeit, nicht? Und würden diesbezüglich unter Umständen auch immer wieder in diese klassische Sicht der Dinge gleichsam zurückkatapultiert werden. Ja? Auch Luhmann war dem noch nicht wirklich, grundlegend voraus, aber er hat natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit für diese sogenannten neuen Medien gehegt, die diesbezüglich eben erst eigentlich, muss man sagen, nach seinem Tod oder ja, in den letzten Jahren seines Daseins, aber dann eben ganz besonders nach seinem Tod, er ist 98 gestorben, also eigentlich erst in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit ganz besonders umorientieren. Nicht? Und diese neuen Medien, hier wird es medienphilosophisch, haben eben sehr viel mit den Computern zu tun. Es dürfte klar sein, Sie können mit Computer Zusammenhänge zumindest visualisieren und nachstellen, die Sie mit schriftlicher Darstellung oder verbaler Darstellung nicht erreichen. Und das wollte dieses Beispiel hier verdeutlichen. Es geht um einen sehr berühmten klassischen Denkansatz, der eigentlich aus der Soziologie stammt und sehr simpel ist, aber er soll eben diese Zusammenwirkungen und diese aufeinander angewiesene reziproke Verweisstruktur beleuchten. Ja. Es geht, wie gesagt, um ein soziologisches Problem, das in den 60er Jahren für Diskussionen gesorgt hat. Warum sind in amerikanischen Großstädten die Wohndistrikte manchmal wirklich entlang einzelner Straßenzüge in Distrikte aufgeteilt, in denen nur Weiße wohnen und auf der anderen Straßenseite nur Schwarze wohnen? Segregation, wenn Sie so wollen, Rassensegregation ist das entsprechende Problemwort dahinter. Nicht? Also warum teilt sich gleichsam, ohne dass das jetzt durch irgendeine besondere Besiedlungspolitik oder besondere administrative Maßnahmen vorgeschrieben wurde, warum teilt sich die Bevölkerung in solche relativ strikt gezogenen Distriktunterschiede auf? Man könnte ja annehmen, dass ja, wenn es dort gewisse Dichte von, weiß nicht, schwarzer Wohnbevölkerung gibt, dass die, und auf der anderen Seite gewisse Dichte von weißer Wohnbevölkerung gibt, dass die Übergänge zwischen diesen beiden Distrikten dann so ein bisschen ja, fast ineinandergreifend sind, also dass sie da mal, weiß nicht, einzelne Häuserblocks haben, wo 50% Weiße, 50% Schwarze wohnen und ähnliches mehr. Nein, es ist in der Regel so, dass sie wirklich entlang einzelner Straßenzüge 100% Schwarze auf der einen Seite und 100% Weiße auf der anderen Seite haben. Wenn Sie schon mal in den USA waren, dann werden Sie das bestätigen können. Also diese Segregationsproblematik, das war das entscheidende Phänomen. Und man ging natürlich ursprünglich, würde man sagen, naja, okay, also die können sich nicht riechen und deswegen ziehen sie deutliche Grenzen zwischen sich und ähnliches mehr. Und dann gab es einen gewissen Tom Schelling, der nichts mit unserem Schelling, dem Philosophen Schelling zu tun hat, sondern der eben eher ein solcher Systemforscher gewesen ist, der ein sehr simples Experiment durchgeführt hat, der hat ein Schachbrett hergenommen und hat auf diesem Schachbrett zwei unterschiedliche Münzen ausgelegt, Pennies and Dimes, zufällig angeordnet, hat ein paar Felder freigelassen und hat dann folgende Regel aufgestellt. Ich lege auf dieser, also wenn ich das kurz, also Schachbrett, ne? Und ja, zwei Abfelder, es geht jetzt nicht aus, ist egal, ne? Ich lege hier eine Münze und betrachte sozusagen ihre Nachbarschaft, nämlich die 8 umgebenden Felder dieser einen Münze, also diese Felder hier, und stelle die Regel auf, wenn
innerhalb dieser Nachbarschaft
zum Beispiel
7 Münzen liegen, die dieser Münze hier gleichen, also wenn das ein Penny ist, dann sollen hier 7 Pennies liegen und maximal nur ein Dime, dann bleibt die Münze liegen. Wenn diese Nachbarschaft von 7 nicht gegeben ist, dann wird sie umgelegt auf irgendein anderes freies Feld. Und das führe ich durch, links oben beginnend, der Reihe nach durchgehend für jedes Feld und wiederhole den Vorgang so lange, bis eben keine Veränderung mehr möglich ist. Das heißt, bis diese Nachbarschaftsstruktur erreicht ist. Was Sie damit dann gegeben haben, ist eine Beziehungsstruktur, und zwar eine Definition des eigentlichen Orts einer Münze durch die sie umgebenden Münzen. Das heißt, keine Münze hat sozusagen eine absolute Position, sondern die Position wird genau im Sinne dieser Verleihstruktur immer nur durch die anderen Münzen definiert. Das heißt, die Position einer Münze wird durch die Position anderer Münzen bestimmt und die Position der anderen Münzen wird ihrerseits natürlich genau in diesem zirkulären Schluss hier durch die jeweils anderen Münzen bestimmt. Worunter eben auch die erste Münze sein kann. Eine zirkuläre Verweisstruktur. Das hat der gute Tom Schelling zunächst am Schachbrett durchgeführt. Sie können sich vorstellen, es war sozusagen ein Experiment, das durchaus für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Insbesondere als er dann festgestellt hat, dass die Struktur, die sich da bildet, also ich könnte jetzt das mal ablaufen lassen, ohne viel dazu zu sagen. Also stell dir vor, das ist ein überdimensionales Schachbrett, ne? Also es wird sehr viel mehr Feldern und sie haben zunächst einmal zufällig aufgelegte Pennies und Dimes, rote und weiße Münzen und ich führe jetzt zu einem Anordnungsprozess dazu, der hier allerdings, und das sage ich gleich dazu, nicht diese Regel von 7 gleichartigen Nachbarn erfüllt in der Umgebung von 8, ne? Also eine sehr hohe Zahl, sondern hier nur 50% gleichartige Nachbarn will, was eine relativ tolerante Angelegenheit wäre, wenn man es diesbezüglich interpretiert. Ne? Also wenn Sie sagen, in Ihrem Haus, in Ihrem Wohnhaus wollen Sie mindestens 50% der eigenen Hautfarbe oder der eigenen Sprachgemeinschaft haben oder so, dann würde noch niemand sagen, dass Sie jetzt besonders rassistisch eingestellt sind oder so. Könnte man mal annehmen. Ne? Also 50% ist jetzt der dramatische Wert. Ne? Und wenn man sich das jetzt anschaut, also mit 50% mal laufen lässt, ne? Okay, hier setzen Sie, es ist ein bisschen ein anderer Algorithmus, das muss man dazu sagen, aber Sie sehen, genau, jetzt haben wir so eine Grenzbildung, dass sich einfach durch die Iterationen der unterschiedlichen Bezüge zueinander so klare Grenzen bilden. Und das hat man, aber ich wollte Ihnen nur mal zeigen, dass man das auch visuell ein bisschen vorführt. Das hat der Tom Schelling sukzessive im Hinblick auf die Toleranz der damit verbundenen Regel reduziert und hat festgestellt, dass auch noch, wenn nur 3 der umliegenden Münzen der eigenen Art sein soll, damit diese Münze liegen bleibt, auch dann bildet sich so eine relativ starre Grenze zwischen den unterschiedlichen Distrikten. Das heißt, die Besiedlungsstruktur der Städte in den USA muss nicht unbedingt einer besonderen Intoleranz der Bewohner, muss nicht unbedingt durch diese Intoleranz verursacht sein, sondern kann einfach durch solche systemischen Zusammenwirkungen, durch solche spezifischen Verweisstrukturen entstehen. Und er hat diesbezüglich eben, und das ist im Rahmen dieser Erkenntnistheorie ein ganz wichtiges Wort, er hat diesbezüglich die Emergenz der Makrostruktur, die Sie hier sehen, aus einer Vielzahl von Mikroanreizen erwähnt. Das heißt, jedes dieser kleinen Kügelchen hier hat eine ganz spezifische Motivation, nämlich die der Regel gehorcht von, sagen wir mal, 3 gleichen Kügelchen in der unmittelbaren Umgebung. Also hier eine Mikromotivation auf individueller Ebene, die interessanterweise auf Makroebene, auf Ebene der Gesamtstruktur etwas ergibt, was sich eben aus der
Motivation der einzelnen Kügelchen hier eigentlich nicht unbedingt ablesen ließe. Also wir würden da vermutlich nicht vermuten, dass auch drei Münzen von der eigenen Art in der Umgebung ausreichen, um eben eine solche Struktur zu schaffen. Die Emergenz von Strukturen, und das ist sozusagen der Hintergrund dieser Geschichte, gehorcht sehr oft kontraintuitiven Effekten. Das heißt, wir würden nicht glauben, wenn wir die Dinge aus unserer Alltagsperspektive betrachten, dass sie diese Art von Effekten hervorrufen, dass sie diese Art von Wirkung zeigen. Und das ist jetzt sozusagen das Um und Auf, wo die Computertechnologie ins Spiel kommt. Bei sehr vielen Aspekten, die wir heute erforschen und die mittlerweile eben auch relativ gut erforscht sind, würde man aus der bloßen Beobachtung und aus der verbalen oder schriftlichen Beschreibung auf andere Wirkungen schließen. Erst indem die Sache dann am Computer simuliert wird, können Sie zusammen, also Sie können sozusagen, wenn Sie die Zusammenwirkung, das sind, was haben wir da jetzt aktuell, 1500, fast 1700 Kügelchen sind hier, wenn Sie die Zusammenwirkung von 1700 Kügelchen verbal oder auch mathematisch beschreiben wollen, naja, da sitzen sie sehr lang. Ne? Und das ist natürlich auch ein längerer Prozess, bis sich die in der Art und Weise anordnen. Also sie haben da enormen Datenaufwand im Prinzip im Spiel, der mit verbalen oder mit schriftlichen Mitteln nicht zu bewältigen ist. Diese Form von Emergenz, diese Spezifität einer Makrostruktur erschließt sich eigentlich erst der Computertechnologie. Das ist das Um und Auf dieser Geschichte. Obwohl Luhmann selbst diese Methodologie noch nicht verwendet hat, also der Computer war ihm noch nicht so zugänglich, er hat auch zeitlebens am Papier geschrieben und hat am Papier seine Datenbanken angelegt, übrigens hochinteressante Datenbanken, die genau dieser Verweisstruktur hier gehorchen. Es gibt diesen berühmten Zettelkasten, wenn Sie schon mal davon gehört haben, der mittlerweile in Bielefeld fast so etwas wie ein Museumsstück ist und sehr sorgsam gehütet wird. Er hat zeitlebens bei jeder Lektüre, die er vorgenommen hat, auf einem kleinen Zettel einen Eintrag eben niedergeschrieben, damit er sich sozusagen an das, was er gelesen hat, erinnert. Und hat dann diese Einträge in einem sehr komplexen System von Verweisen geordnet. Und das ist mit der Zeit gewachsen, also über 30 Jahre hindurch gewachsen, und das ist mittlerweile ein raumfüllender Zettelkasten, der aus kleinen Zettelchen besteht, also wo sehr viele solche Zettelchen vorhanden sind, zurückgehend, wenn ich recht informiert bin, auf das Jahr 1958 bis zu seinem Todesjahr, also sind sogar 40 Jahre, ne? Bis 98 ist er gestorben, ne? 40 Jahre lang so eine Datenbank geführt, nur mit schriftlichen Mitteln, also ohne Computer. Ne? Obwohl ihm gegen Ende seines Lebens natürlich vielfach vorgeschlagen wurde, dann auf Computer umzusteigen, aber er war da irgendwie sehr skeptisch dieser Technologie gegenüber und war der Meinung, dass es nicht sicher genug sei. Seine halb vergilbten Zettelchen, die schon in Auflösung begriffen waren teilweise, waren ihm sicherer als eben die Computer. Naja, wie auch immer. Nicht? Aber sozusagen von seiner Denkweise und von seiner auch seiner Art, die Dinge zu beschreiben, nimmt er sehr viel dieser Erkenntnisse vorweg und erweist sich diesbezüglich natürlich dann auch von seiner Theorie her als extrem anschlussfähig für diese Art von Forschungen, die dann eigentlich erst sozusagen jenseits seines eigenen Schaffens ins Rollen gekommen sind. Bitte.
Ich möchte da nur auf etwas aufmerksam machen. Es scheint nämlich, also wenn du gesagt hast, kontraintuitive Wirkung zur Intuition, ja, dann möchte ich dazu. Kontraintuitive, ja, zur Intuition, also gegenläufige, ja, Erfahrungen, die wir hier machen. Dann ist natürlich, müssen wir uns problematisch fragen, wenn auch diese Referenzsysteme ein System und natürlich unter anderem sind und nicht das System schlechthin, dann müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wie stehen diese offensichtlich konträr zu unseren intuitiven Erfahrungen stehenden Systeme in ihrer Gewichtung und Bewertung zu diesen intuitiven Systemen, weil das ja auch nur irgendwelche sehr künstlich auch produzierte Regelsysteme sind. Und ich würde da sagen, es ist natürlich auffällig in der Frage, was wir wollen. Die ganz simple Frage, was wir wollen, nicht was wir können, ist die Frage, wenn ich zum Beispiel Darwin hernehme. Ja? Sie wissen wahrscheinlich die meisten die kleine Anekdote, dass Darwin, bevor er geheiratet hat, sich Listen aufgezeichnet hat mit dem Für und Widers für diese Frau und für jene Frau. Er hat dann Punkte ausgegeben, also sozusagen die Gewichtung dieser Eigenschaft der Frau mit 5 Punkten, die in anderen Dingen mit -3. Das heißt, wir müssen bei solchen Sachen natürlich immer auch fragen, wie viel Raum wollen wir diesen Systemen individuell, aber auch in der Gesellschaft geben, und so, weil sie offensichtlich kontraintuitiv sind. Das heißt, wir müssen genauso sagen, was macht eine Lebenswelt, in der diese, sage ich mal, für die meisten merkwürdigen Menschen, ja, sozusagen, nicht jeder würde sagen, das ist unbedingt wünschenswert, was der Darwin da macht. Oder du hast ja auch gesagt, dass Luhmann, das muss man einfach ernst nehmen, dass er zunächst mal als Jurist in der Verwaltung gesessen hat und dann eigentlich aus seiner juristischen Verwaltungsposition heraus begonnen hat, die Systeme, in denen er war, zu reflektieren und zum Teil auch zu kritisieren und hin und her. Was mir wichtig ist, ist, dass unsere Gesellschaft als Einzelner, aber auch im Ganzen, nicht vergisst, dass es, was nicht negativ zu meinen ist, hier um recht schräge Figuren handelt, ja, die in ihrer seltsamen Vorliebe für Listen, für irgendwelche Bewertungssysteme nicht negativ von ihrer Eigenschaft herzunehmen sind, wo aber die Gesellschaft fragen muss, wie weit wollen wir eigentlich, dass diese nach Regeln, die offensichtlich so kontraintuitiv sind gegenüber unserer alltäglichen Lebenserfahrung, dass diese Systeme raumgreifend werden für die Lebenswelt, in der wir uns befinden. Also das wäre für mich eine ganz entscheidende Frage, weil wir ja gerade auch in Bezug zum Beispiel auf die Wirtschaftskrise sehen, dass diese hochgerechneten Systeme, ich sage es mal polemisch, inzwischen nicht mehr viel voraussagekräftiger sind als irgendwelche Kartenlegen oder irgendwelche Vogelschau-Systeme. Ja sicher, wenn ich Katastrophen früher wie Hochwasser und so weiter, dann wurden diese Katastrophen hauptsächlich aus der Beobachtung der Tiere gewonnen. Das war ja gar nicht so blöd, weil die in bestimmten Organen wesentlich sensibler und offensichtlich spürnasiger sind, als es die Menschen sind. Und in dem Sinne ist es gar nicht so dumm, sich das Verhalten der Flugvögel anzuschauen, wenn es darum geht, Erdbeben vorhersagen zu wollen, etc. etc. Das heißt, wir sind ja offensichtlich an einem Punkt angelangt, wo gerade die immer stärker Raum einnehmende und raumgreifende Systeme im Sinne dieser reinen kalkulierenden Referenzsysteme einfach global gesehen in höchst katastrophale Zustände führen, in die ja auch was machen mit der Intuition. Ich möchte nur noch ein ganz anderes, kleineres Beispiel nennen. Ich wurde in der Presse interviewt zu der Frage, was ist ja auch für Sie irgendwie nicht uninteressant, für was Philosophen gefragt werden, worauf sie antworten sollen. Und zwar ich wurde gefragt für die abstruse Frage, sollen Kinder auf den Skipisten Helme tragen? Ja? Also damals vor einem halben Jahr diese Diskussion. Und dann habe ich als ein Argument gebracht, ja gut, wir haben einerseits, werden die Skier immer schneller, also jeder muss den Ski von Benjamin Reich oder Hermann Mayer haben, die Skipisten werden immer schneller und, und. Das heißt, wir werden permanent auch die Kinder technisch aufgerüstet, aber was anscheinend völlig verloren geht, ist eine Art intuitives Gefühl, wo Gefahr lauert und wo nicht. Das heißt, Es nützt ja nichts, wenn ich den kleinen Kindern irgendwie einen Sturzhelm aufsetze und dann jage ich sie dann mit der Zeit dreimal so schnell hinunter, weil eben wieder irgendein neuer Ski kreiert wird, der dann dreimal schneller ist, dann muss ich sie beginnen in einer Rüstung hineinzustopfen, oder wie? Damit sie sich nicht die Füße bewegen. Das heißt, man muss doch auch fragen, warum können die Menschen sich selbst so überhaupt nicht mehr einschätzen? Warum laufen die, wenn sie glauben, dass sie einen Piepser haben, ich komme aus Vorarlberg und weiß daher, was die Touristen in Vorarlberg in den Bergen machen, kein Einheimischer würde unter diesen Witterungsgeschichten hinaufgehen. Aber die glauben, weil sie irgendeinen Piepser haben und weil sie kurz mal 2-3 Stunden lang trainiert haben im Prater, laufen es völlig irrwitzig in die Berge hinein, ohne irgendein Gefühl noch zu haben, wo da die Gefahren lauern und dass ein Berg de facto immer auch heute noch eine relativ gefährliche Sache ist, wenn man mal so richtig hoch hinauf geht und wenn die Gewitter kommen und so weiter und so fort. Das heißt, in dieser völlig gegen kontraintuitiven Lebensweise, die damit permanent produziert wird, liegt natürlich auch eine riesige Gefahr, die wir auf ganz vielen Ebenen derzeit, gerade würde ich sagen, im Sinne eines Gespürs haben wir sie, die Selbsteinschätzung der Leute, was sie können und was sie nicht können, einfach mehr und mehr reduziert wird, weil sie mit ihren Navigationssystemen in irgendwelche Bäche hinunterfahren. Oder auf der Autobahn umdrehen, weil ihnen das Navigationssystem fälschlicherweise sagt, sie sollen in die andere Richtung fahren. Und die Leute offensichtlich zum Teil das nicht mehr realisieren, dass sich dieses Ding da auch irren kann. Also das wäre nur eine Art kritische Anmerkung.
Ja, vielleicht nur zu dem, also um Ihnen auch ein Beispiel dafür zu liefern, was Philosophen gefragt werden können. Ich glaube, dein Beispiel kann ich noch toppen.
Ich wurde im russischen Fernsehen tatsächlich gefragt, ob ich das für gut halte, dass sich Frauen die Beine verlängern. Ich wusste nicht, dass das überhaupt möglich ist. Es gibt scheinbar tatsächlich eine, wer immer sich da besser auskennt, die Möglichkeit, das mit gewissen Mitteln zu brechen und dann auseinanderzuspannen und die Knochenmasse wachsen zu lassen. Man gewinnt damit 5 cm an den Kind. Ja. Also, naja, gut. Aber zum eigentlichen Thema nicht. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch schon mehrmals angesprochen habe. Luhmann würde in dem, also zu dem Beispiel Darwins und natürlich dann auch zu seinem eigenen Beispiel, der hat ja nicht nur jetzt so mal im Hinblick auf seine Lebensweise, also seine wissenschaftliche Tätigkeit, viele Eigenheiten gehabt. Er hat durchaus, so wird berichtet, auch privat besondere Art zu leben gehabt. Ne? Würde selbstverständlich sofort darauf verweisen, dass die Wissenschaft, wie ich auch schon mehrmals betont habe, eine sehr seltsame Angelegenheit ist, eine sehr unwahrscheinliche Angelegenheit, eine, die eben einen Sonderbereich darstellt, einen Sonderbereich, in dem tatsächlich mittlerweile Probleme gewälzt werden oder zu lösen versucht werden oder bearbeitet werden, die mit unserem sonstigen Dasein nichts zu tun haben. Und zwar per se nichts zu tun haben. Ne? Also man kann 100-mal einfordern, dass bitte die Wissenschaft doch sich um angewandte Lösungen bemühen soll, die im Alltag eine Rolle spielen. Die Wissenschaft ist aufgrund ihrer Konstitution, aufgrund ihrer institutionellen Verankerung, aufgrund einer vielfachen Form von Zusammenwirkungen in dieser Art und Weise zu einem Sonderbereich geworden, in dem ein außergewöhnliches Verhalten an den Tag gelegt wird und aus dem heraus mitunter, und das zeigt das Beispiel Darwins, unter Umständen dieses außergewöhnliche Verhalten heraus auch auf andere Lebensbezüge angewandt wird. Ja. Allerdings, und das wäre jetzt sozusagen der Punkt, auf den Luhmann den Finger legen würde, es geht nicht um die einzelnen noch so skurrilen Ausreißer, die dann tatsächlich, so wie Darwin, ich weiß nicht, ihre Entscheidung, ob die Frau oder die Frau zu wählen wäre, wissenschaftlich zu bearbeiten versuchen, sondern es geht um das, was insgesamt in Form dieser Zusammenwirkungen dann letztendlich an Verhalten zu stehen kommt. Einerseits in den Wissenschaften und andererseits außerhalb der Wissenschaften. Also es ist sozusagen ein Effekt, der nicht so sehr auf die einzelnen pervertierenden Sonderformen abzielt, sondern einer, der gleichsam diese systemische Wirkung betrachtet. Wobei jetzt nicht gesagt sei, dass Luhmann nicht auch geschmunzelt hätte, wenn ihm das Beispiel Darwins da präsentiert wird. Das hat er aber vielleicht eh gekannt, keine Ahnung. Nicht? Und auch im Hinblick auf seine Kollegen und Kolleginnen, wahrscheinlich auch im Hinblick auf seine eigene Daseinsweise, hat er wahrscheinlich sehr wohl gewusst, dass das jetzt nicht ganz dem Durchschnitt entspricht. Ja? Aber das ist sozusagen nicht die individuelle Erscheinung, das Partikulare ist in dem Fall nicht das, was ihn interessiert hat, sondern es geht eher um diese systemischen Zusammenhänge.
Darf ich noch einen kleinen Zusatz zu Darwin? Derrida ist eben genau umgekehrt, er nimmt dann die Notiz, dass Nietzsche einen Regenschirm vergessen hat und schreibt einen ganzen Artikel darüber, einen berühmten. Aber Darwin, und da sieht man eben, wie wichtig ist, dass wir eine Kritik, dass man diese, das ist auch schon von einer Studentin mehrmals gekommen, dass natürlich hier die Gefahr ist, dass man alles in Sektoren macht. Sozusagen der Mensch ist auf der einen Seite Wissenschaftler und dann hat er ein zweites Leben daneben, also wo das stattfindet. Das Interessante sind andere Randnotizen von Darwin zum Beispiel. Und genau diese Randnotizen interessieren Derrida. Nämlich, dass Darwin neben dem, dass er diese Tabellen macht, wie er die Frauen hat, dann sagt, es ist seltsam, er nimmt bei sich wahr, dass er eigentlich Shakespeare nicht mehr lesen kann. Und dass ihn eigentlich diese ganzen Dramen etc. überhaupt nicht mehr, weder gehen sie ihn an, noch kann er mit ihnen irgendwas anfangen. Und das sind für Derrida, wir haben das ganz wichtige Hinweise. Was passiert hier zum Beispiel in so einem Lebensentwurf mit dem ganzen Ästhetischen, damit sind wir ja nah bei dem Intuitiven, was passiert mit diesen ganzen ästhetischen Fähigkeiten? Warum? Und zwar, er sagt, er muss sich, das ist auch ganz interessant, es kommt dann die Randnotiz, er möchte sich in Zukunft dazu zwingen, wieder Shakespeare zu lesen. Also, das sind für mich sehr elementare, nicht mehr die elementare Aussagen, die zwar nicht direkt, aber indirekt mit dem System, von dem er spricht, sehr viel zu tun haben, würde der Regal sein. Und genau das sind diese Randbemerkungen, sind ganz im Sinne der Psychoanalyse eigentlich das Spannende. Also das heißt, dass der Tabellen macht auf der einen Seite, hat meiner Meinung nach sehr viel zu tun, dann auch wie das ästhetische Vermögen eines Menschen entwickelt oder eben nicht entwickelt wird und wie mit der Zeit die Erinnerungsspuren dieser eingespurten Weise des Denkens sich auch sedimentiert in ganz anderen Bereichen, die mal zunächst mit dem gar nichts zu tun haben, wie zum Beispiel dem ästhetischen Empfinden. Ja.
Absolut, nicht? Also das ist ganz klar, dass da Einflüsse ausgeübt werden, die diesbezüglich aus der Sicht Luhmanns in gewisser Weise vielleicht Grenzen überschreiten. Im Hinblick auf diese Grenzen oder im Hinblick auf diese angesprochenen Subsysteme, das ist der Terminus technicus, den Luhmann selbst verwendet, nicht? Also diese, wenn man so sagen will, Kategorisierung der Welt, wäre natürlich zu betonen, dass sie immer nur eine analytische ist. Das ist ganz wichtig, nicht? Also dass sozusagen im Alltag kein Grund besteht, die Welt in solche füreinander uneinsichtig bleibende Subsysteme zu kasteln, hat damit zu tun, dass eben die Wissenschaft einen Sonderbereich darstellt, einen Sonderbereich, in dem eben eine analytische Zugangsweise gefordert wird, bis zu einem gewissen Grad. Und in dem Zusammenhang kann es, muss nicht, aber kann es unter Umständen doch sinnvoll sein, die Welt eben, oder das System, das Gesamtsystem unserer Gesellschaft zum Beispiel, anhand solcher Subsystemdifferenzierungen zu betrachten.
Die wollten wir sagen. Ich muss noch einmal insistieren auf den Punkt dieser Verweisstruktur. Wenn man weiß, dass etwa 90% der Finanzentscheidungen an den Börsen und an den Zentralbanken über solche Verweisstrukturen gehen, die genau programmiert sind, ab wann gekauft und wann gekauft, verkauft werden muss und darf, und wie gleichzeitig die Risiken mit Wetten abgesichert werden müssen und dürfen, Das sind Algorithmen, die hier nennen, und in 90% der Fälle sind es die Algorithmen, die entscheiden. Also die Programme, die entscheiden, nicht die Menschen. Die Konsequenzen sind aber die, dass dann die Finanzminister zusammenkommen müssen, um den Euro zu retten. Das heißt, das sind keine Subsysteme kleiner Art, sondern das sind inzwischen Systeme, die Politik zu Subsystemen degradieren. Ja.
Von kleiner Art habe ich nicht gesprochen, würde auch Luhmann nicht sprechen. Ne? Die sind durchaus wirkungsmächtig, ohne Zweifel. Ne? Das ist klar. Ich weiß nicht, um nochmal diese Autopoetisierung oder Autopoiesis zu beleuchten, nicht, weil Sie das angesprochen haben. Ich weiß nicht, in klassischer Perspektive würde sich der Ölpreis zum Beispiel wodurch bestimmen? Also jetzt so klassische Wirtschaftstheorie. Ganz richtig, wie viele Rohstoffe sind vorhanden und wie viel Nachfrage gibt es dafür? Ne? Das ist sozusagen die klassische Sicht der Dinge. Da ist klipp und klar hier ein Faktum oder in dem Fall sogar so etwas wie ein Sein, wenn man das so nennen will, nämlich die Menge des verfügbaren Rohstoffes, auf der anderen Seite auch ein Sein. Ne? Wir wissen aber heute, dass sich der Rohölpreis oder der Ölpreis grundsätzlich durch eher ganz andere Bezüge bestimmt oder determiniert, genau die, die Sie erwähnt haben, nämlich durch eine Vielzahl von sonstigen Verweisen, die mit Spekulationen zu tun haben, die mit sonstigen Preisentwicklungen zu tun haben, die nicht mehr primär, und das ist ganz entscheidend, oder beziehungsweise die ihrerseits interessanterweise sogar Rückwirkungen auf die Menge des verfügbaren Erdöls ausüben. Also wir haben uns klassisch vorgestellt, dass so viel Erdöl gibt und von da aus, was nicht, 70er Jahre, also das Ende des Wachstums, Sie können sich an diese berühmte Studie des Club of Rome vielleicht erinnern. Ne? Da war sozusagen klipp und klar, hier gibt es eine unveränderbare Rohölmenge oder Rohstoffmenge und die geht irgendwann mal aus und wir brauchen das nur in die Zukunft zu extrapolieren und können sagen, wann wir Probleme bekommen. Ne? Mittlerweile wissen wir aber, dass natürlich das Steigen des Ölpreises und die damit machbaren Gewinne eigentlich Aufmerksamkeiten auf Rohölvorkommen gelenkt haben, die vorher als nicht zugänglich betrachtet wurden und deswegen auch nicht relevant waren und nicht in der Rechnung drin waren. Also jetzt sind quasi Rohöle, die auch in Schlammstrukturen irgendwo gelöst sind, durchaus zu einem rentablen Preis förderbar. Und damit ist plötzlich die Rohölmenge viel größer geworden, als sie in den 70er Jahren gewesen ist. Das hat sozusagen ein Feedback aus einer Vielzahl von weiteren Verweisen dafür gesorgt, dass etwas, was bisher für unveränderlich, für ontologisch feststehend gehalten wurde, sich verändert hat. Und in gleicher Weise haben natürlich eine Vielzahl von sonstigen Bezügen, nicht andere Preisgestaltungen, Handelsmassen, Spekulationen und vieles mehr, dafür gesorgt, dass der Rohölpreis eigentlich jetzt nicht mehr von der verfügbaren Masse abhängt, sondern von eben dieser Verweisstruktur, die als solche Preise bildet, die ihrerseits von anderen Preisen abhängen. Oder ich weiß, ein klassisches Beispiel, die Währung. Nicht? Also wir wissen, dass früher jede Art von Währung mehr oder weniger an den Goldwert gebunden war und die großen Banken oder auch die großen Staaten Goldreserven gehalten haben. Ja? Mittlerweile hat sich die Währung auch poetisiert in dem Sinne, in dem eben der Wechselkurs einer Währung nur mehr über den Wechselkurs anderer Währungen, die ihrerseits wieder über den Wechselkurs anderer Währungen bestimmt wird. Ja? Also gleichsam eine Verweisstruktur, die in sich geschlossen ist, die zirkulär gleichsam in sich geschlossen ist. Also nur um sozusagen jetzt noch philosophisch auf das Paradox hinzuweisen, das damit verbunden ist. Ne? Es ist gleichsam eine gleichzeitige Ungleichzeitigkeit, so nenne ich das in meinen Überlegungen, damit verbunden. Wenn Sie hier diesen Patchwork-Mechanismus nochmal sich vor Augen halten, Sie müssen sozusagen, um die Relevanz dieser Seite festzustellen, gleichzeitig bereits wissen, welche Relevanz diese Seite hat und welche Relevanz diese Seite hat. Und diese Seite erhält eben ihre Relevanz immer nur aus den Verweisen von dieser Seite. Also Sie müssen gleichzeitig die Relevanz feststellen und etwas wissen, was Sie nur ungleichzeitig, nämlich nach den verschiedenen Verweisen, erst wissen können. Also da ist sozusagen eine klassische
Infragestellung unserer, oder nicht eine klassische, eine Infragestellung unserer klassischen Kausalbeziehungen angedacht mit dieser Geschichte. Ja, es geht nicht mehr um eine lineare Ursache-Wirkungsbeziehung, sondern es geht eben um eine solche Verweisstruktur, die als solche stets gleichzeitig ungleichzeitige Ursachen bedenken muss.
Kann man das irgendwie analog zur doppelten Kontingenz verstehen?
Ja.
Mehrfachen Kontingenz.
Ja, ganz richtig. Nicht? Ja. Ah, das ist jetzt ein schwieriges Wort. Ich weiß nicht, haben wir es schon angesprochen hier? Nein, ich glaube nicht. Nein. Ja. Die doppelte Kontingenz ist eigentlich jetzt ein bisschen ein soziologischer Terminus technicus, aber der diesbezüglich durchaus auch eine Rolle spielt. Nicht? Kontingenz ist etwas, was naja, in gewisser Weise auch anders sein könnte. Also ich könnte hier, und ich bringe immer wieder das Beispiel, ich könnte hier eben, ich kann hier einen Vortrag halten, eben wissenschaftlichen Vortrag halten. Ich kann aber auch ganz was anderes tun. Ich könnte zum Beispiel tanzen. Insofern ist mein Verhalten jetzt gerade kontingent. Ja? Auch Ihr Verhalten ist selbstverständlich kontingent. Auch Sie hören mir gerade zu, könnten aber auch ganz was anderes tun. Ja? Diesbezüglich herrscht in der Interaktion von uns so etwas wie doppelte Kontingenz. Das Verhalten ist auf beiden Seiten unbestimmt. Und damit es bestimmt wird, damit es gleichsam zu dem wird, als was es eben aktuell erscheint, nämlich einerseits Vortrag, auf der anderen Seite zuhören, sind eine Vielzahl von historischen Iterationen notwendig, die auch mit einer Unzahl von Trial and Errors verbunden sind. Also wo nicht, wenn Sie in die Geschichte zurückschauen, immer schon klar war, dass in solchen Hörsälen dem Vortragenden auch zugehört wird. Oder dass, ich weiß nicht, überhaupt ein Vortrag stattfindet oder ähnliches mehr. Ne? Erst im Zuge der Entwicklung der Wissenschaften, im Zuge der Entwicklung der Universität, im Zuge der Entwicklung des philosophischen Diskurses und einer Vielzahl von weiteren historischen Iterationen, Entwicklungen in dem Sinn, hat sich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit herauskristallisiert, dass eben einerseits vorgetragen wird und auf der anderen Seite zugehört wird. Das ist sozusagen das Ontogenetische an dieser Geschichte, also oder an diesem Aspekt, der uns gerade hier umfasst. Es ist eine Verweisstruktur, nicht deswegen, weil ich absolut hier Vorträge halte und nicht deswegen, weil Sie andererseits hier absolut zuhören, nein, sondern weil in unserer Geschichte über viele, wenn Sie wollen, tausende Jahre sogar zurück, sich unterschiedlichste Interaktionen in einer Art und Weise bewährt haben, die mit der Zeit sukzessive zu dem geführt haben, in dem wir uns jetzt aktuell befinden. Deswegen findet hier ein wissenschaftlicher Vortrag statt. Das wäre sozusagen das Um und Auf, die Aufmerksamkeit für diese Verweisstrukturen. Die, und das ist jetzt der wichtige Punkt, auf den, mit dem ich zu dem zurückkomme, was du gesagt hast, ne? Die natürlich als solche Stabilität gewinnen kann. Wenn Sie sich vorher diese Makrostruktur vor Augen halten, also das kann ich jetzt weiterlaufen lassen, die bleibt als solche in dieser Art und Weise bestehen. Oder wenn Sie die amerikanische Siedlungsstruktur anschauen, nicht, haben Sie relative Stabilität dieser Besiedelungsmuster, obwohl mittlerweile auch städtepolitisch Maßnahmen gesetzt werden, dass die durchmischt werden nicht, und obwohl es eine ganze Reihe von anderen Einflussfaktoren gibt, dass die das ein bisschen auflockern, aber nichtsdestotrotz sind diese Bezüge stabil. Die Entwicklung läuft gleichsam auf eine solche, nicht immer notwendig, aber manchmal auf eine solche Stabilität zu, auf einen, man sagt dazu, Attraktor, weil das gleichsam angesogen wird von diesem Zustand, einen Steady State, wenn Sie das so nennen will, der als solcher dann seine spezifische Eigenlogik hat. Also unsere Situation hier, Vorlesung, hier Vortrag, hier zuhören, nicht, hat eine gewisse Stabilität gewonnen. Eine Stabilität, die Sie zumindest hier wöchentlich dazu veranlasst, hierher zu kommen. Nicht, und mich auch wöchentlich dazu veranlasst, hierher zu kommen. Und damit sind Erwartungshaltungen verbunden, nicht? Damit sind eine ganze Reihe von anderen Verhaltensformen verbunden, die eben spezifische Dinge wahrscheinlicher werden lassen als andere Dinge. Und das gilt sozusagen für unsere kleine Zusammenwirkung hier, aber auch für die Zusammenwirkung, die die Scientific Community weltweit ausübt. Das Wissenschaftssystem als solches
hat auch eine gewisse Stabilität erreicht, in der es eben ganz bestimmte Bedingungen stellt und durch seine Eigenlogik bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlicher macht als andere. Das gilt aber eben nicht nur für das Wissenschaftssystem, das gilt genauso für das Wirtschaftssystem, gilt, wenn Sie so wollen, für das politische System, für das rechtliche System und vieles mehr. Diese Systeme haben sich historisch entwickelt und sind in einer bestimmten Art und Weise stabilisiert, was nicht heißt, dass sie ein für alle Mal bestehen müssen und nicht jederzeit auch wieder gleichsam über den Haufen geworfen werden können. Na, die Wissenschaft, wer weiß, ob die morgen noch besteht. Das ist damit nicht gesagt. Aber sozusagen im Hinblick auf was halt die letzten 400 Jahre können wir feststellen, dass es so etwas wie ein stabiles Wissenschaftssystem in der modernen Gesellschaft gibt und dass es eine gewisse Relevanz hat. Und dass es gewisse Handlungsaktivitäten wahrscheinlicher macht als andere. Das ist das Um und Auf dieser Geschichte. Und wenn Sie jetzt nochmal diese erkenntnistheoretische Komponente ins Spiel bringen, dann wird auch deutlich, dass sie innerhalb, aufgrund dieser Eigenlogik, innerhalb dieser Systeme oder dieser systemischen Zusammenhänge ganz spezifische Dinge wahrnehmen und andere Dinge eben nicht oder anders wahrnehmen oder sozusagen, ja, am besten zu sagen, eben nicht wahrnehmen. Ja? Zumindest nicht so wahrnehmen, wie das in anderen Zusammenhängen wahrgenommen wird. Die Klimaanlage sieht das, was sie sieht, aber sie sieht eben das brennende Haus nur in Form von steigender Temperatur. Das heißt, die Wissenschaftler sehen eben, und das ist das Verquere an der Situation, wenn es um die Entscheidung zu heiraten oder nicht zu heiraten geht, rational kalkulierbare Bezüge, zumindest manche Wissenschaftler, die sie diesbezüglich dann auch so zu lösen versuchen, und sehen nicht, dass da unter Umständen Gefühle verbunden sein können oder weiß nicht, andere Alltagsbezüge oder Lebensbezüge im Spiel sein können, die mit dieser Art von Herangehensweise überhaupt nicht zu bearbeiten sind. Wie gesagt, das ist eine analytische Entscheidung, so an die Sache heranzugehen, die nur in der Wissenschaft ihren Sinn hat. Außerhalb der Wissenschaft hat diese Art von Kategorisierung oder Subsystemdifferenzierung keinen Wert. Um Ihnen aber trotzdem jetzt noch ein kleines Beispiel im Blick auf interessante Partikularitäten zu bringen, also das ist jetzt sozusagen ein Beispiel aus eigener Erfahrung, aber Luhmann war diesbezüglich ganz genauso hellhörig für kleine Einzelbezüge, die als solche unter Umständen Erklärungswert für das große Ganze haben. Also seine Schriften sind voll von kleinen netten Beispielen, die ja immer auch ein bisschen irritierend sind, wo man sich auf den ersten Moment fragt, was soll das jetzt? Und dann erst beim Nachdenken drauf kommt, dass da sehr viel dahinter steckt. Bei meinem Beispiel ist es vielleicht jetzt nicht ganz so tiefgründig, aber es ist doch interessant. Also vor zwei oder drei Jahren war ich in Bremerhaven und dort gibt es am Hafen, also das Fischgebiet, Fischfanggebiet, und am Hafen war so ein Marktgebiet, wo Fische gehandelt wurden, und da war eine kleine Kapelle, und in dieser Kapelle, ich glaube, die steht heute noch, kann man sich anschauen, steht am Altar geschrieben, am Altar, man stellt sich vor, steht drauf, bitte keine Fische am Altar abzulegen. Okay, sagt man sich jetzt ja skurril, was soll das? Ne? Es geht um diese historische Entwicklung oder die historische Differenzierung von unterschiedlichen Bezügen. Man kann sich eine historische Gegebenheit vorstellen, in der sozusagen die Religion und das religiöse, die religiöse Andacht so intensiv mit sonstigen Alltagsbezügen, zum Beispiel mit dem Markthandel, verwoben war, dass selbstverständlich die Kirche, ich weiß nicht, zum Beispiel wenn es geregnet hat, dann auch für diese Bezüge genutzt wurde. Und bevor das dort auf dem Altar draufgestanden ist, haben die Leute vielleicht unter Umständen auch nichts dabei gefunden, die Fische am Altar abzulegen, ne? Wenn es gerade das Wetter erfordert hat oder sonst was. Ne? Erst indem die Gesellschaft sich bis zu einem Grad differenziert hat, wo man es als pietätlos empfunden hat, dass eben Marktbezüge, Handelsbezüge, so, profane Geschichten wie eben Nahrungsmittelversorgung und ähnliches in die religiösen Bezüge hineinwirkt, erst da war es notwendig, diese Anschrift vorzubringen. Und aus heutiger Sicht, wo wir uns schon überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass überhaupt wer mit einem Fisch in eine Kirche geht, scheint es natürlich skurril, dass es notwendig war, diese Aufschrift anzubringen. Diese Aufschrift ist gleichsam ein Hinweis auf eine Differenzierung von Bezügen, von Alltagsbezügen. Hier Markt und hier religiöses Anliegen. Das sich erst im Zuge der historischen Entwicklung als solches überhaupt herausgebildet hat. Naja, die Subsystembildung ist eine fatale, und da ist sozusagen jetzt ein Thema damit angesprochen, das uns jetzt wieder wahrscheinlich in den Kern unserer Debatte bringt, weil Luhmann die ja mittlerweile intensiv diskutierte These vorbringt, dass diese Subsysteme in der modernen Gesellschaft gleichsam heterarchisch strukturiert sind oder organisiert sind. Das heißt, nicht mehr hierarchisch organisiert sind. Was soll das heißen? Es lässt sich eine Zeit vorstellen, in der eben manche Subsysteme sowas wie Definitionsmacht für das gesamte System der Gesellschaft gehabt haben. Also ich weiß nicht, das politische System nicht, wird diesbezüglich ganz gerne als besonders wichtiges System beschrieben, das eben auch, was nicht, der Wissenschaft einiges diktieren kann und dann natürlich der Wirtschaft einiges diktieren kann und auch, ich weiß nicht, der Religion einiges diktieren kann. Noch früher wurde vielleicht die Religion als diesbezüglich höchststehender Bezug betrachtet. Nicht? Also da hat sozusagen die Religion alles andere diktiert, ja? Und Einfluss auf alles andere ausgeübt. In unserer Gesellschaft, und das ist die These Luhmanns, lässt sich auf Dauer sei betont, kein System ausmachen, das per se über die anderen irgendeine Art von Definitionsmacht ausüben kann. Natürlich, und da sind wir jetzt bei einem wichtigen Punkt. Sie wissen, der hat mit Habermas ziemlich herumgestritten, und Habermas hat diese berühmte These der Kolonialisierung der Lebenswelt vorgelegt. Wodurch wird die Lebenswelt bei Habermas kolonialisiert? Durch welche Systeme, durch welche Subsysteme der modernen Gesellschaft? Kennt das niemand? Der Kollege kennt sich
schon. Wirtschaft, Recht, glaube
ich. Ja, ist Recht. Die Administration, ganz allgemein. Also Habermas hat diesbezüglich auch von einer, oder spricht immer wieder von einer Ökonomisierung der Lebensbeziehungen, nicht? Also sogar sowas wie Freundschaftsbeziehungen oder Ehebeziehungen, nicht? Werden ökonomisiert, werden berechnet, werden gegen Geld abgewogen und vieles mehr. Das sei sozusagen ein Spezifikum der modernen Gesellschaft. Alles wird ökonomisiert, nicht? Und das war ja jetzt auch deine Anmerkung im Hinblick auf diese Geschichte mit den spezifischen Computersystemen und vieles mehr. Das ist eben sozusagen so etwas wie besonders mächtige Systemzusammenhänge, die ihren Einfluss auf andere Zusammenhänge ausüben könnten. Luhmann stellt dem entgegen, und zwar ganz explizit, die These, dass es in der modernen Gesellschaft auf Dauer gesehen solche Hierarchien, also solche Vorherrschaften, nicht mehr gibt. Auch die Wirtschaft, die uns im Alltag sehr oft als wirkungsmächtig erscheint, auch wenn sie zum Beispiel gerade eine große Krise verursacht und vieles mehr, ist ihrerseits abhängig von einer ganzen Reihe von anderen Bezügen, von anderen Wirkungen, die der Wirtschaft durchaus auch Grenzen setzen können. Also das ist eine interessante Frage, und das lässt sich natürlich jetzt empirisch ein bisschen schwer beantworten, aber diese sagen wir mal, Heterarchisierung oder, wenn Sie so wollen, basisdemokratische Organisation von Subsystemen in der Moderne hat natürlich jetzt auch den Effekt, dass wir uns mit Kritik ein bisschen schwer tun. Da kommt jetzt wieder der Beobachter ins Spiel. Im Hinblick auf was? Im Hinblick auf welchen Standpunkt oder ausgehend von welchem Standpunkt übe ich gerade meine Kritik? An der Wirtschaft zum Beispiel. Die Systemtheorie verweist darauf, dass diese Referenzierung essentiell ist, also dass sozusagen in der Moderne notwendig ist, immer seinen Standpunkt mit anzugeben. Ich
kritisiere das Wirtschaftssystem aus dem Standpunkt eines normalen Verbrauchers, der jetzt gerade sich Sorgen macht, ob seine Brötchen auch morgen noch am Tisch liegen. Systemreferenz oder das System of Reference. Das ist sozusagen das Um und Auf, das in der Moderne anzugeben ist, wann immer Kritik geübt werden soll. Das hat aber natürlich den Nebeneffekt, dass sie immer nur einen partikularen Standpunkt gleichsam auf den Tisch legen. Dass es gleichsam immer nur ein spezifischer Standpunkt ist und sofort sichtbar wird, dass, wenn ich dazu sage, aus der Sicht eines Verbrauchers, dass die Dinge auch anders gesehen werden können. Und zwar systematisch anders gesehen werden können. Also wenn Sie jetzt die Sicht eines Verbrauchers im Hinblick auf die Wirtschaftskrise mit der Sicht eines, weiß nicht, Börsenspekulanten vergleichen, der trotzdem gewonnen hat, und zwar gerade deswegen, weil er eben, was weiß ich, auf das Fallen der Kurse gesetzt hat. Sie wissen, da gibt es ja aktuell ganz interessante Diskussionen diesbezüglich. Wird deutlich, dass sich diese beiden Sichtweisen diametral widersprechen und unter Umständen sich auch nicht sagen lässt, welche die korrektere Sichtweise ist. Ne? Da ist dieser berühmte Relativismus, die transzendentale Obdachlosigkeit der Moderne, wenn Sie das so nennen wollen, die natürlich dieser Art von Theorie immer wieder angelastet wird. Temporär bilden sich selbstverständlich Mehrheiten, also wenn Sie die Verbraucher zum Beispiel organisieren und sagen, ja, also wir nehmen das nicht mehr hin, wir wollen sowas wie eine Tobin-Tax, die eben Wirtschaftsspekulationen eingrenzt, ne? Ganz klar, aber es ist nicht gesagt, dass dieser temporäre Zusammenschluss von Verbrauchern ein für alle Mal dann die Definitionsmacht über das Wirtschaftsgeschehen behalten wird. Es ist sogar unter Umständen absehbar, dass auch diese Maßnahme ihrerseits wieder irgendwelche Schlupflöcher öffnet für Spekulanten, die dann mit diesen Investitionszahlungen spekulieren können. Aufgrund der Komplexität, aufgrund der sehr komplexen Verweisstruktur der Moderne, ist es eben, und das ist die Argumentation Luhmanns, gleichsam in der Moderne nicht mehr ein für alle Mal möglich, einen im klassischen Sinn kritischen Standpunkt einzunehmen. Das war die berühmte Differenz mit der kritischen Theorie. Sie wissen, kritische Theorie, Horkheimer, Adorno, Habermas, eine sehr wirkungsmächtige Sache frühe zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, nicht? Die sich doch, und wenn Sie da diesbezüglich dann bei Adorno mal nachschlagen, ja, das wird sehr deutlich, es geht um Systeme, es geht um einen Systemzusammenhang, gegenüber dem aber immer ein Außen imaginiert wird. Ja, in dem sozusagen immer ein Standpunkt oder vorgestellt oder sozusagen beansprucht wird, von dem aus sich dieser Systemmechanismus noch kritisieren lässt. Bei Luhmann können Sie zwar ein Außen einnehmen, würden aber ihrerseits sofort wieder in einem Systemzusammenhang drinnen stecken. Ja? Es gibt keine Jenseits der Systeme mehr in dem Sinne. Sie können aus Sicht der Politik die Wirtschaft kritisieren, müssen dann aber in Kauf nehmen, dass aus der Sicht der Kultur oder aus Sicht des Rechts ihre Position in der Politik kritisiert wird. Und die Position im System des Rechts muss ihrerseits wieder in Kauf nehmen, dass sie vielleicht aus der Sicht des, was nicht, ästhetischen Systems oder eines sonstigen Zusammenhangs kritisiert wird. Und das ist eine Alltagserfahrung, und da sind wir wieder bei dieser Verweisstruktur. Wir wissen heute, dass mein Standpunkt kein absoluter ist, sondern einer, der eben abhängt von einer Vielzahl von solchen Bezügen, die ihrerseits aufeinander verweisen.
Einer der berühmtesten Sätze von Derrida, der sehr oft auch kritisch kritisiert wurde, ist natürlich der, es gibt kein Außerhalb des Textes.
Ja.
Wobei Text ganz genau ein solches Referenzsystem hat. Also das meint nicht jetzt nur den geschriebenen Text, sondern Text darum, weil der Text ursprünglich das Phänomen ist, wo uns das Referieren von einem Wort auf das andere einfach am bekanntesten ist.
Ja,
und in diesem Sinne gibt es kein Außen. Darum sagt aber Derrida immer auch, gewinnt natürlich der selbstaffirmative Widerspruch, diese Aussage quasi transzendentalen Status. Mhm. Und das ist sehr wohl ein Problem, das Derrida dann immer beschäftigt, auch was es die bekannten Sätze, wenn ich eben irgendeinen Allsatz bilde, dann muss ich diesen Allsatz nicht, kann ich diesen Allsatz selber nicht mehr relativ verstehen. Das heißt, ich komme in diese Dichotomien hinein und darum ist für Derrida immer so wichtig, dieses Aporetische. Das heißt, das wirkliche Auf- und Offenhalten dieser ganzen Aussagen in ihrer eigenen Relativität, die eben nicht mehr beantwortbar sind außerhalb von Paradoxien. Das heißt, das ist für ihn ganz wichtig, dass das Denken, ähnlich wie im Zen-Buddhismus, sage ich mal, hier permanent sich an Paradoxien arbeitet.
Genau in dem Sinne
gleichzeitige Ungleichzeitigkeit. Ne? Also, wenn Sie so wollen, eine Paradoxie in der Klasse.
Vielleicht sprechen wir das nächste Mal, oder zumindest das übernächste Mal, dann ein bisschen eben über die Paradoxien. Der klassische Epimenides, nicht? Alle Kreter lügen, das kennen Sie wahrscheinlich, liegt im Prinzip genau dieser Struktur zugrunde.
Aber das nur als kleine Andeutung für die
nächsten Stunde. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.